die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu.
Hallo Männer. Willkommen zur neuesten Ausgabe des Trashcast. Heute steht Männlichkeit in unserem Fokus. Geballte Männlichkeit. Testosteron Deluxe. Ja, voller Schweiß. Dem Nektar der Männlichkeit. Das mache ich nicht alleine, sondern zwei echten Buddies. Zwei echten, stahlharten Typen. Megadudes. Hallo Pascal. Hallo Carlo.
Hallo.
Hallo.
So, ich will jetzt aufhören, so komisch zu reden.
Geht auf die Stimme.
Geht voll auf die Stimme tatsächlich. Ja, beim Trashcast reden wir heute über zwei Filme. Ich weiß gar nicht, einen davon habe ich ausgesucht, ne?
Du hast beide ausgesucht.
Oha, ja. Schön. Ja, ich entschuldige mich dafür. diese Filme haben drei Gemeinsamkeiten. Die erste ist, dass Wrestler die Hauptrolle übernehmen. Das zweite ist, dass sie medienkritisch sind. Und die dritte habe ich vergessen. Waren wahrscheinlich doch nur zwei.
Nein, die dritte ist, dass sie männlich sind.
Männlich sind und alle von der WWE produziert wurden. Ja, wir reden heute über Hulk Hogan, der Hammer, im Original No Holds Bar und die Todeskandidaten mit Steve Stone Cold Austin. Nee, Stone Cold Steve Austin hieß er, pardon. Ja, Original heißt er The Condemned. Ihr Lieben, ich bin dafür, dass wir mit die Todeskandidaten anfangen und uns das Filet Mignon zum Schluss aufheben.
Alles klar.
Ist das für euch in Ordnung?
Ja.
Ja. Ja. Gut, Pascal, schaffst du es, uns kurz mit voller Männlichkeit zu erklären, worum geht's eigentlich in die Todeskandidaten?
Ja, also es geht um einen wohlhabenden Fernsehproduzenten, der sich dazu entscheidet, ein großes Event aufzuziehen, in dem 10 Häftlinge auf einer einsamen Insel gegeneinander antreten, während er das ganze Spektakel über das Internet ausstrahlt. Und einer dieser Häftlinge ist Joe Conrad?
Gespielt, glaube ich, heißt er.
Ja?
Auf
jeden Fall Conrad mit Nachnamen.
Oh ja, genau. Und, Conny.
Ja, genau, der Conny. Und gespielt von Steve Austin. Der ist auch auf der Insel und natürlich ist er nicht ganz so böse wie der Rest. Ja. Und dann geht's einfach los, dass die 10 Häftlinge gegeneinander antreten.
Ja, genau. Man kann noch erwähnen, dass alle so eine Art Fußfessel tragen.
Genau, genau. Die geht hoch, explodiert. wenn sie entweder an der Fußfessel rumfummeln oder wenn sie eine bestimmte Region verlassen.
Genau. Also ganz ehrlich, ist so ein bisschen so die Running Man Variante von Battle Royale, oder?
Genau.
Ja.
Und das fällt ja sofort auf, wer hier wieder sich bei allen bekannten Vorbildern bedient hat. Also Fußfesseln, Running Man, Insel, Battle Royale. Sogar der Exploitation-Kino in die 70er hat diese Thematiken schon aufgegriffen. Also nichts Neues.
Ja, ich fand, der hat auch so ein bisschen was vom Söldner-Kino, ne?
Ja, ja.
Ja, bestimmt.
Ist schon so wieder so ein Mann muss es richten, Kino, ne?
Ja. In dem Fall sagt man nicht, zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus, sondern 10 Mann gehen rein, einer kommt raus.
Genau.
Ja.
Achtung, Spoiler.
Oh, oh Gott, als wenn wir es nie gewusst hätten, wie diese Insel-Showtowns ablaufen.
Ich sag's trotzdem vorweg, lieber nochmal vorsichtshalber, wir werden beide Filme, glaube ich, komplett durchspoilern. Ja.
Ja.
Also bei aller Liebe, die Todeskandidaten ist aus dem Jahr 2007. Also den hättet ihr langsam mal gucken können, wenn der euch jucken würde.
Ich, also allein, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann fragt euch echt mal, was ihr hier wollt. Nachdem, wir sind nur Filmfans unter uns, also schlimm.
Ja.
Immer noch indiziert übrigens.
Oh, dann reden wir natürlich nur über die gekürzte FSK 18 bzw. FSK 16 Fassung.
Ja.
Aus dem Free TV.
aus dem Free TV, wobei ich irgendwo mal gelesen habe, dass der wohl irgendwann mal im Free TV aus Versehen uncut lief. Ja, aber
kommt mal vor.
Kommt mal vor, ja. Gut. Ja, die Todeskandidaten. ich habe den damals geguckt, als ich in so einer Phase war, wo ich das Wrestling-Geschehen, also die WWE, relativ aktiv verfolgt habe, und war ein bisschen gespannt auf den Film, hab mir aber auch keine großen Illusionen gemacht, dass ich mir schon dachte, der wird nicht gut. Und dann habe ich ihn mir aus der Bibliothek ausgeliehen und war so ein bisschen auch heiß, weil ich dachte, hey, cool, Spio-Freigabe. Das heißt, der muss ordentlich zur Sache gehen. Und war relativ enttäuscht. Und jetzt habe ich ihn mir nochmal angeguckt. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich ein bisschen blöd bin. Da dachte ich auch so, boah, cool, jetzt so ein Actionfilm so mit Spielfreigabe, habe ich Bock drauf. Und wurde wieder enttäuscht. Ja. Wie war's bei euch? Hallo.
Also ich fange an. Ich habe den ja, war glaube ich mit einer meiner ersten Blu-rays. Und der liegt seit, glaube ich, wirklich 2008 oder so. Eingepackt im Regal, wie er ja auch rauskam in Deutschland kam er ja nur auf DVD, gibt's ja gar kein Blu-ray. Jetzt habe ich ihn endlich mal gesehen nach all den Jahren und ich weiß, was du meinst. Ich habe mir auch da ein großes Schlachtfest erwartet und bin da in der Hinsicht auch etwas enttäuscht gewesen, weil er ja, also er ist durchaus brutal, aber finde, dass er nicht sehr explizit ist, was jetzt die Gewaltdarstellung betrifft. Da hat man schon mal andere Kaliber gesehen. Und weiß nicht, für mich hätte das den Film, sag ich mal, es gehört halt irgendwie dazu, ne? Dass da gewisser Schauwert, ne, vorhanden ist.
Ich will
daher war ich, also verstehst du, was du meinst?
Ich hätte sogar fast gesagt, den könnte man heute ab 16 durchgehen lassen, oder?
Ja, ja.
Ich muss halt sagen, es gibt halt eine Szene, die habe ich als relativ sadistisch empfunden. Und auch zwar? Wenn sie jetzt nicht explizit war.
Mit der Vergewaltigung?
Genau. Es muss erklären, auf dieser Insel ist es relativ bald so, dass es so eine Art Oberbösewicht gibt, gespielt von Winnie Jones, der so andere Teilnehmer um sich herum schart und halt eben Jagd auf die anderen macht. Unter anderem auf ein Pärchen. Und die Frau wird halt vergewaltigt und auch umgebracht. Und der Mann wird währenddessen gefoltert. Das ist alles nicht besonders explizit. Aber trotz allem fand ich das sehr unschön sadistisch in der Form, wie es gezeigt wurde. Ja. Und fand's auch unnötig. Also da hätte ich lieber ein paar was explodierende Köpfe gehabt oder so.
Ja.
Ja, die Szene ist halt da, um nochmal zu zeigen, wie durchtrieben Vinnie Jones ist, ne? Und man sieht aber auch nichts, ne? Wenn man sich da mal vor Augen führt, was in anderen Actionfilmen oder in anderen Dramen, was da an Vergewaltigung gezeigt wird, dann ist das in die Todeskandidaten natürlich irgendwo sadistisch und dafür da, um den Sadismus der Figur zu zeigen, aber man sieht halt nichts.
Ja. Ne? Also, wenn man, wie schon gesagt, andere Filme aus dem Genre ranzieht, da sind sie vielleicht ein wenig mehr zeigefreudiger. Aber ja, klar. Also, wie ich auch schon gesagt habe, Gewalt ist da reichlich vorhanden. Sie treiben es aber nicht jetzt grafisch absolut auf die Spitze.
Nein.
Nee, also da halten sie sich zurück.
Ich glaube halt noch schlimmer für mich war einfach, dass die Action auch nicht gut war. Also, es gibt, Nathan Jones spielt mit. Und wer so ein paar Martial-Arts-Filme gesehen hat, der kennt den. Das ist so ein gefühlt 3 Meter großer Hühner, der nur aus Glatze und Muskeln besteht. Der, glaube ich, auch in Ong Bak mitgespielt hat. Und immer in diesen Martial-Arts-Filmen immer so der Endgegner ist, wenn man so will. Und der hat hier eine kleine Rolle. Und der wird auch relativ gut eingeführt, indem er irgendwie im Gefängnis mal so, was ich, so ein Dutzend Männer mal kurz kalt macht. Und dann trifft er halt eben relativ zügig auf der Insel auf den Helden, auf den Conny. Und und das Ganze endet irgendwie ziemlich, also das endet genauso, wie es gefilmt wird, nämlich total lustlos.
Ja.
Der hatte keine Kinoauswertung, oder?
Nein. In Deutschland jedenfalls nicht.
Also, das ist auch, für mich ist das auch astreine Videothekenware. Also, Den kannst du neben sämtlichen Jean-Claude Van Damme und Sylvester Stallone-Kloppern stellen. Der hebt sich da nicht ab. Also ich meine auch von den Direct-to-DVD-Filmen von Sylvester Stallone natürlich. Da hebt er sich weder inszenatorisch noch schauspielerisch sonderlich ab. Der ist echt... Er ist so richtiges Videothekenfutter.
Ja.
Dazu muss man auch sagen, also so erging es mir. Ich finde zwar, dass Steve Austin als Wrestler im Ring echt Charisma hat und zu den Besten gehört, aber in dem Film hat er eine Ausstrahlung wie ja, hier passendes Beispiel einfügen. Also fällt mir gerade nichts so ein. Ja. Er hat ungefähr so viel Charisma wie die Werbespots von Carglass.
Ja, also überhaupt alle Charaktere, die sich da auf dieser Insel tummeln oder drumherum, fand ich, also es gibt eigentlich keinen einzigen wirklich sympathischen. Gut, es soll wahrscheinlich auch so sein. Es sind alles harte Typen, alles harte Damen. Es sind ja auch ein paar Frauen unter den Kandidaten. Aber man hat ja gern mal in einem Actionfilm trotzdem jemanden so, den man da gerne begleitet. Ne? Diesen Helden oder Anti-Helden, je nachdem. Aber da war, also die waren mir alle relativ egal, muss ich sagen.
Ja, vor allem auch aus dem Grund, weil man genau weiß, in welche Richtung sich die Figuren entwickeln werden, ne?
Ja.
Der ist der Böse, Steve Austin haben sie sich nicht getraut, mal wirklich einen Bösen als Protagonisten darzustellen. Also hat er eigentlich auch immer was Gutes im Hintersinn. Und der Rest, das ist alles Kanonenfutter. Da weißt du, okay, die überleben auf keinen Fall. Die werden irgendwann alle von Vinnie Jones umgelegt und dann gibt's irgendwann das große Finale. Da wird's dann wahrscheinlich so aussehen, als wenn Steve Austin nicht gewinnen könnte. Ah, aber er schafft es dann natürlich doch noch. Das ist nix.
Ja, gut. Ich habe mir den Film angeguckt. Ich wusste ja, was mich erwartet, weil es ist ja alles sehr vorhersehbar. Aber wäre alles nicht so schlimm, wenn eben die Action gut inszeniert gewesen wäre, Schauwert geboten hätte, mal ein paar tolle Ideen. Aber das war ja wirklich, wirklich runtergespult, wie von einer ausgeleierten Videokassette.
Ja, das war. Und vor allem, so viel Action gab es auch, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn man mal die Action-Szenen so zusammenkomprimiert, würde das wahrscheinlich so ein Rough Cut von, weiß ich, 10 Minuten sein. Und der Film geht, glaube ich, wie lange? 110?
Ja. Er geht 110, ja. Ja. Ohne Abspann 104.
Und ich fand den auch wirklich langatmig. Langatmig, weil du halt, wie Stu schon gesagt hat, die wenigen Schauwerte und die Action bietet ja auch dann eigentlich keinen Schauwert, weil sie so uninspiriert ist. Und dann den Rest musst du halt irgendwie in dieser Zentrale von dem Produzenten, der dann langsam beginnt, den Vinnie Jones so zu steuern, dass er sein eigener Kämpfer ist, der es auf jeden Fall bis zum Finale schafft und was weiß ich nicht alles. Und wie er die Klicks manipuliert und was, das ist alles, weiß ich nicht. Also, das war so Medienkritik für Dumme.
Ja, und vor allem, er ist auch so komplett inspirationslos von der Handlung, weil die haben halt diese Fußfessel, die hat ein GPS-System und natürlich schafft es nur Conny oder weiß nur Conny, wie man dieses GPS umgeht. Und dann schleicht er sich einfach mal in diese Zentrale von diesem TV-Produzenten, was scheinbar auch total problemlos funktioniert. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie da echt Seite an Seite von irgendwelchen Verrückten arbeiten, würde ich ein bisschen mehr auf Schutz achten, aber das ist denen anscheinend scheißegal. Und dazu kommt auch noch, dass die Mitarbeiter von diesem TV-Produzent so im ersten Akt des Films sind fast alle so, ja, finden wir voll geil, ja, Klicks, gleich Money, oh ja, wir sind ja so hart, ja, wir sind so seelenlos, alles für das Geld. Und dann irgendwann so, wir haben es uns anders überlegt, wir finden das jetzt doch scheiße.
Ja, die müssen natürlich erstmal sehen, wie das aussieht, wenn Menschen sterben, ne?
Ja, aber ich fand das, also...
Es setzt der relativ schnell ein, diese Gewissensbisse, weil ja die sogenannte Vergewaltigung ziemlich bald in der Handlung passiert. Ja. Handlung, Anführungszeichen. und dann fangen schon die ersten an. Oha. Was haben wir da getan?
Und das Lustige ist ja, dass aber ja jeder da wusste, was sie eigentlich machen. Und ich stelle mir immer vor, was haben die denn gedacht, was die machen? Ja, ich meine, das Spiel heißt die Todeskandidaten. Ja, ja. 10 Leute, die zum Tode verurteilt sind, ja, sollen auf einer Insel sich gegenseitig umbringen, bis nur einer übrig ist und der darf, kommt dann frei. Was haben die gedacht, was da passiert?
Ja. Nicht viel auf jeden Fall.
Ja. Weißt du, es ist so ein bisschen so wie damals, als wir Kinder waren und Trickserien geguckt haben und uns die Frage gestellt haben, was passiert denn eigentlich, wenn Shredder mal gegen die Turtles gewinnt? Ja? Was macht er dann? Ja?
Ja.
Wie ist das da?
Ja, ich finde es ja schade, dass aus dem nichts geworden ist, weil die Prämisse ist ja nett. Die Prämisse verspricht ja einen schönen, temporeichen Actioner. Einsame Insel, 10 Geisteskranke und dann einfach Attacke.
Ja.
Aber genau das macht er ja nicht. Genau das macht er ja nicht.
Nein. Es fehlen One-Liner.
Es fehlt Tempo.
Ja, es fehlt Tempo, ja.
Es fehlen Ideen, um interessante Action-Szenen zu machen, die halt nicht aussehen wie jede zweite Ostblock-Produktion. Mit jetzt kann man hier ehemalige Action-Ikonen einsetzen. Von Jean-Claude Van Damme bis was weiß ich wem. Also, ja.
Ja, fehlen charismatische Schauspieler das, irgendwo.
Ja, also bullig ist Steve Austin, aber Charisma hat er keins.
Ja, und ja, es fehlt eindeutig einfach zu viel Trommelfeuer aus der Sackkanone. Also das ist... Um es mal auf den Punkt zu bringen. Da wird am Schluss mal geballert und da hättest du so viel Spielraum, Messerkampf, Machete, Sturmgewehr, Handgranate.
Und wilde Tiere auf der Insel, wilde Tiere.
Ja, genau. Mach mal Fortsetzung. Ach, die gibt's ja übrigens schon, da müssen wir einen dritten Teil drehen.
Ja, die Fortsetzung ist, glaube ich, mit Eric Roberts in der Hauptrolle und diesen Randy Orton?
Ja,
Randy Orton und Eric Roberts. Und es war ja, glaube ich, am Anfang geplant, dass der Vinnie Jones den Conny spielen sollte.
Genau, und dann ist halt WWE dazugekommen, die haben das produziert und die wollten natürlich, dass ihr damaliger Topstar natürlich den Helden spielt.
Ja, aber ich muss auch sagen, die Figur von Vinnie Jones ist nicht gut, aber der ist einfach ein geiler Typ. Also wenn jemand durchtriebene Arschlöcher spielen kann, dann Vinnie Jones. Jedenfalls in solchen Produktionen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass, weiß ich nicht, andere Bösewichte in deutlich größeren Action-Produktionen jetzt auch keine bessere Motivation hatten. Die waren teilweise halt auch einfach nur böse. Also,
ja. Also das Fehlen der Motivation ist ja auch nicht das Problem.
Nein.
Ich glaube, das hat, glaube ich, niemand erwartet, aber ich meine, was an dem Film nicht funktioniert haben, jetzt glaube ich schon echt zweimal aufgesagt.
Ja,
aber wir können es gerne wiederholen.
Ja,
schlechte Action.
Ich meine nur, dass dem Bösewicht verzeiht man am ehesten, wenn er nicht gut geschrieben ist, ne, weil man sich da immer noch, der ist halt böse.
Ja.
Ne?
Ja. Aber was sagt ihr denn zu der Achtung, Gänsefüßchen oben? Medienkritik, Gänsefüßchen oben.
Ja, also ich muss sagen, für mich wirkte das so ein bisschen, okay, wir können jetzt nicht unkommentiert Leute einfach abschlachten und das via Livestream ins Internet stellen. Deswegen, da muss schon so ein bisschen Kritik mit hinterher. Wirkte für mich so alibimäßig. Komm, hier muss jetzt ein bisschen Kritik rein, damit die 12-Jährigen, die den Film gucken, nicht denken, oh, machen wir auch mal nach.
Ja, ich meine, die Medienkritik hast du in Running Man eigentlich auch schon gehabt. Und in allen 100 Filmen, die in etwa die gleiche Story verfolgt haben. Es ist immer, wenn irgendwer auf irgendeiner Insel ums Überleben kämpft mit 10 anderen oder was weiß ich, 5 anderen, dann hast du immer die Medienkritik irgendwo.
Ja, oder Death Race mit Jason Statham.
Ja,
ne? Also das ist
auch ein Beispiel.
Man muss halt gucken, was man unter Medienkritik versteht. Kritisiert der die Medien? Ja. Macht das gut? Nein. aber ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, ja, immerhin versucht das. Ich weiß nicht, ob man das...
Ach, ich finde, also er macht es ja schon, aber er macht es halt schlecht.
Ja, er versucht halt was auszusagen, aber es, in dem Rahmen, in dem er spielt, funktioniert es halt nicht, weil es ist eine Schrottproduktion.
Oh, ja, immerhin bedient er sich schon mal mit dem Gedanken Internet. 2007 hat er das sozusagen alles dann nochmal so richtig begonnen, ne, was übers Internet alles läuft.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn die das heute drehen würden, hätten die einfach alle ein Smartphone. Das würde, glaube ich, ausreichen.
Ja.
Ja, aber man muss auch sagen, die Todeskandidaten, also das Spektakel im Film, hat mehr Einschaltquoten erzielt als der Super Bowl. Ja, ha. So gewaltgeil sind wir.
Ja gut, ich finde den Super Bowl jetzt aber auch ziemlich langweilig. Also,
ja, du bist aber auch dem Super Bowl kackegal, glaube ich.
Ich glaube, dem Super Bowl ist auch die Todeskandidaten kackegal.
Ja, ich meine jetzt nur im Film, dass der Film zeigt, so, wie extrem die Einschaltquoten sind, was für eine Gewaltgeilheit wir uns eigentlich, was wir eigentlich für eine Gewaltgeilheit ausleben.
Ja.
Dass da irgendwie über 40 Millionen Leute zuschauen.
Ja.
Aber
ja.
Nein.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich mich eigentlich gefreut habe, war die Songauswahl teilweise. Die haben sie aber leider auch ziemlich verkackt, den Einsatz der Musik. Prodigy und so lief ja. Bei Szenen hättest du den Song super verwenden können, aber das haben sie halt einfach gegen die Wand gefahren.
Aber die Firestarter, Schluss, oder?
Ja. Da hättest du eine wunderschöne Actionsequenz drehen können, während das Lied im Hintergrund läuft, aber irgendwie völlig, völlig falsch eingesetzt.
Und am Ende läuft auch noch Nickelback. Over,
ja.
Ich glaube, damit hat sich der Film am besten selbst kommentiert, oder?
Ja.
So, ihr Lieben, wird mal Zeit für ein kleines Fazit.
Ja.
Ist Todeskandidaten gut? Ist der gut schlecht oder ist er einfach noch schlecht? Ich wage mal die Prognose, dass unser Urteil einstimmig ausfallen wird.
Aber Carlo, bin ich mir nie sicher.
Ach ja, stimmt, ja, wir haben unseren Spezial vergessen. Pascal, ich glaube, wir beide finden ihn schlecht, oder?
Also für mich ist er auf jeden Fall schlecht. Soll ich auch schon bewerten?
Ja. Du hast von 0 bis 4 maskuline Glatzen im Sonnenlicht.
Dann gebe ich eine maskuline Glatze im Sonnenlicht.
Da schließe ich mich an. Carlo, deine Bühne.
Tja, also der Film ist schlecht. Ich gebe 3.
Gottlob, ja, er hat es erkannt.
3 maskuline.
Von 4?
Nein, oder warte mal. Ist vielleicht, ach, ich mache heute einfach mal 2. 2 ist gerechtfertigt. 2 maskuline Glatzen mit Bart.
Okay. Ja, alles klar.
Ja.
Okay, jetzt ist der Moment da, auf den ich mich schon seit einigen Tagen freue. Dieses Podcast-Projekt ist noch recht jung, aber wir haben schon einige Scheißfilme geguckt. Aber ich sag's mal, ich finde, das hier jetzt ist das bisherige Highlight, der Höhepunkt. Wir haben uns angeguckt, der Hammer oder Hulk Hogan, der Hammer im Original No Holds Barred. Boah, meine Fresse, was für ein Film. Also ich kürze die Handlung mal ganz kurz ab. Es geht um Hulk Hogan, der heißt in dem Film Rip. Der ist ein Catcher, also ein Wrestler, ist total erfolgreich und ein konkurrierender Sender will ihn haben. Aber Rip ist Ehrenmann und sagt so, nö, ich bleib bei meinem alten Vertrag. Woraufhin der böse Senderchef alles versucht, um Rip zu sich zu holen, auch zur Not ihn zu zerstören. Mit einer ultimativen Waffe, die Shield. Und Zeus heißt. Ich glaube, das ist grob die Handlung, oder?
Ja.
Also, gut. Dieser Senderchef, der möchte, glaube ich, auch so ein Spektakel ins Leben rufen. Diese Schlacht der harten Jungs.
Vor allem Schlacht der harten Jungs, das sind meistens entweder irgendwelche Anabolika-Typen oder fette Hillbillies.
Und über diese Schlacht der harten Jungs versucht er dann Hulk Hogan heranzulocken. Ja.
Ja, aber sensationelles Filmdebüt von Hulk Hogan. Vorher nur mit kleinen Gastauftritten wie in Rocky 3 und so. Ja. Aber dann 89, endlich. Und dann ging's ja richtig ab, filmtechnisch. Mit der Ritter aus
seine beste
All.
Rolle, seine beste Rolle ist immer noch die in Gremlins 2.
Ja.
Ja, ich kann erzählen, ich habe den Film als Kind geguckt beim Freund auf VHS und war heiß drauf, weil geil, Hulk Hogan hat einen Film gemacht und der war sogar ab 18.
Ja, damals.
Ja? Mhm. Und dann mittlerweile ab 16, aber ich glaube, der 6 ging auch. Ja. Und ich habe mir da so einen Kumpel angeguckt und das war auch wieder so eine Sache, tierisch drauf gefreut und ich wurde echt enttäuscht. Und jetzt habe ich mir halt vor ein paar Tagen jetzt nochmal angeguckt, zur Vorbereitung auf diesen Cast und ein Ereignis. Also, das war wirklich, das war jenseits von Gut und Böse. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Ja.
Es ist so wie ein reine Muskelmasse, umkleidet von Babyöl, sodass man ihn gar nicht richtig greifen kann, weil er immer abrutscht. Da ist einfach so viel Scheißigkeit drin, dass ich zum einen schon begeistert bin, zum anderen aber auch ganz klar sage, Gott, was für ein Mist.
Ich glaube, wir müssen erstmal damit anfangen, dass dieser Film uns wirklich weismachen möchte, dass Wrestling ein ernster Sport ist.
Doch auch.
Ja, dass da nichts gestellt ist und alles wirklich
wie gestellt?
Wahrhaftig ist. Die ersten 4 Minuten, da war ich eigentlich schon wieder aus dem Film raus, als ich das gesehen habe, wie ernst der Wrestling wirklich. Da ist nichts abgesprochen, also da sterben auch Leute drin. Weil das ist so ein harter Kampf, ey. Wahnsinn, Wahnsinn.
Also man muss halt schon sagen, ich als Dreiviertel Wrestling-Fan. Das ist natürlich alles abgesprochen, aber das ist schon echter Sport, was wir machen.
Ja, ist es auch, aber dieser Film möchte uns halt suggerieren, da ist nichts abgesprochen, ne? Die kämpfen da miteinander und es geht auf Leben und Tod.
Das ist halt schon, man merkt, das ist schon ein Film der damaligen Zeit, auch der damaligen Wrestling-Zeit. Und damals hat man sich mit dem Wrestling halt doch, Anführungszeichen oben, ernst genommen, Anführungszeichen oben. Ja.
Gibt es eigentlich Wrestling-Fans, die der Überzeugung sind, dass Wrestling ernst ist? Also, dass es wirklich nicht abgesprochen ist? Gibt es solche Leute?
Bestimmt die Hälfte der amerikanischen Fans.
Also, mittlerweile gehen die Wrestling-Promotions sehr offen damit um. Ja, also klar, das ist dann, es gibt halt Sache, die im Ring passiert und bei den Shows, das ist halt, da wird halt so getan, als ob Wrestler A wirklich Wrestler B jetzt verprügeln will, weil Wrestler B die Lunchbox von Wrestler A gestohlen hat oder so ein Scheiß, ja. Mhm. Aber das ist nur bei den Shows. Außerhalb wird da relativ offen propagiert, dass es alles, wie gesagt, eine Show ist, ja. Und das war damals 89 nicht der Fall. Da hat die WWE, damals auch WWF, sehr darauf geachtet, dass diese Illusion aufrechterhalten wird. Auch wenn diese Illusion natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man mal ehrlich ist. Ja?
Ja.
Ja.
Warst du da richtig drin? Weil, wenn ich jetzt mal mich zurückerinnere, ich weiß, damals Schule, 90er, alle erzählt, wir haben Samstagnacht Wrestling geguckt. Es gab einen Haufen Sammelkarten. Auch ich hatte Sammelkarten, weil ich natürlich mit der Masse mitgezogen bin irgendwo. Man hatte auf dem N64 die Games, die durchaus Spaß gemacht hatten, wenn man es zu viert mit den Kumpels gezockt hat. Und es gab ja auch, die gab es ja schon Ende der 80er, kann ich mich erinnern, ganz groß beworben, die Spielzeuge mit dem Ring. Wo du dann alle Figuren reinstellen konntest, die dann absolut beweglich waren und so. Also es war auch in Deutschland durchaus so Ende 80er, Anfang 90er ziemlich groß.
Ja, vor allem auch dank Hulk Hogan, das darf man nicht vergessen. Ja. Also Hulk Hogan ist oder gilt immer noch als einer der größten Wrestler aller Zeiten. Ja. Stimmt schon. Aber tatsächlich, also ich war damals, war ich schon Fan, aber ich hatte nicht so viel Kontakt, aus dem einfachen Grunde, meine Mutter war nicht so angetan davon, dass ich begeistert bin, wenn zwei Männer in Strumpfhosen sich gegenseitig verkloppen. Das fand sie nicht so toll, weswegen ich da nicht so den Zugang zu hatte und das nur bei Freunden mitbekommen habe. Und bei mir wurde es dann etwas stärker so PlayStation 2 Phase, wo dann diese Smackdown-Games rauskamen, die ich immer noch sehr schätze. Da wurde es ein bisschen mehr und würde sagen, bis vor 3-4 Jahren war ich auch noch sehr aktiv dabei, ja. Mittlerweile hat es wieder so ein bisschen gelegt. Aber ich bin immer noch, ich sag mal, up to date bin ich schon noch. Aber okay. Die ganz große Begeisterung habe ich jetzt nicht mehr.
Und die hat auch der Hammer nicht wieder heraufbeschwören können?
Nee, der Hammer hat mir mehr gezeigt, dass ich ganz glücklich bin, Wrestling-Fan gewesen zu sein, zur modernen Zeit und nicht damals. Denn ich glaube, das Lustigste am Hammer ist, dass er trotz dem ganzen Bullshit, der da passiert, sich tatsächlich ernst nimmt. Hatte ich das Gefühl
zumindest. Ich glaube, der Hammer ist auch der Versuch, sowohl die Wrestling-Community als auch die handelsüblichen Action-Fans so auf einen Nenner zu bringen, ne?
Ja. Also du merkst, dass der Film, also es steckt durchaus Geld drin. Das hat mich ziemlich verblüfft, muss ich sagen. Ich kannte den Film ja vorher auch nicht. Und der hat einfach gewirkt wie so ein schöner 80er Jahre Action-Kino-Streifen.
Oh boy. Also ich habe bei Der Hammer das gleiche Problem tatsächlich wie bei die Todeskandidaten. Ich fand die Action echt läppsch. Also selbst für die damalige Zeit. Das ist wirklich, das sind halt Hulk Hogan, der im komischen Kostüm rumrennt, meistens immer da mit der Faust so auf den Kopf aller Bud Spencer und dann fällt der Typ halt um oder nicht. Ja. Genau. Und genau. Er knurrt viel.
Ja, ja, aber den Punkt muss ich Carlo geben. Sagen wir nur von dem Produktionsumfang oder vom Budget, das könnte auch ein normaler 80er-Jahre-Actionfilm mit Sylvester Stallone gewesen sein. Natürlich wäre die Action dann eine andere und die Figur wäre eine andere, aber so, man merkt, dass da schon Geld im Spiel war.
Ja.
Geld, was halt verbrannt wurde, ne?
Ja. Wobei natürlich.
Sag mal, Carlo, was passiert hier?
Ja. Nee, die Action-Szenen sind natürlich wieder nix, ne? Aber die sind so bescheuert, dass man da schon wieder die Fähnle auspacken kann. Weil das, da hatte ich einen Mordspaß dabei. Also wie die da dieser Zeus, wenn er da in diesem Heizungskeller oder was das war, kämpft. Also das ist, nein. Zu bescheuert, das muss schon wieder feiern.
Ich muss ja auch sagen, so die erste halbe Stunde, da konnte ich mich auch noch so ein bisschen daran ergötzen. Da haut der Film aber auch seine besten Momente schon rein.
Meinst du etwa, wenn die Senderchefs in irgendeine Spelunke gehen, wo dann so ein Kampf stattfindet? Und es suggeriert wird, ja, ihr sterben dauert, Leute, ist doch geil.
Ja, und da gibt's aber auch wunderbare kleine Momente. Vor allem wieder eine von einem kleinen, kleinwüchsigen, der oben auf irgendeiner Empore sitzt, ihn ständig beschmeißt mit irgendwas. Warum? Aber der sitzt da. Da sitzt ein Zwerg, der von oben in irgendeiner Spelunke Sachen runterschmeißt. Und dann noch grinst.
Der sitzt im Käfig vor allem.
Ja, absolut. Es sitzt im Käfig, ja. Absoluter Irrsinn. Aber was ist da los? Aber? Ja.
Ja,
aber was?
Die 80er kennen das.
Die 80er quasi.
Also, würde ich heutzutage nicht mehr so einen Film sehen.
Sei froh.
Außer bei Netflix vielleicht.
Also, ich meine zum Beispiel die Szene, wo er die Typen, ich glaube, ist das im Taxi? Ist das ein Taxi, wo er die Typen da kaputt haut? Und dann aus diesem Auto rausspringt und der eine...
Limousine.
Eine Limousine. Und dieser Typ sich dann in die Hose scheißt?
Das ist wirklich eine Szene, die müsst ihr bei YouTube suchen, die vielleicht... werde ich auch unter einem Podcast einfügen. Also Hulk Hogan zieht halt so ein Bürstchen raus, ja, so, und knurrt ihn halt so an.
Nachdem er bestimmt 10 Typen kaputt gehauen hat.
Genau. Und Hulk Hogan knurrt diesen Typ. Also ich glaube, in diesem Knurren ist irgendein Satz, ja, aber ich habe es nicht verstanden. Im Prinzip kann man das so verstehen. Und der arme Fahrer so. Und er so, was stinkt denn hier so? Und dann, Originalzitat aus der deutschen Fassung, ich hab Kacke gemacht.
In die Hose.
In meine Hose.
Er fährt ja dann auch auf einem Motorrad und fängt böse Buben ein. Das ist ja auch wieder totaler Quatsch. Weil das... wisst ihr, welche Szene ich meine? Wo er mit dem Motorrad rumdüst. Hulk Hogan.
Fährt er da nicht auch durch den Park?
Ja, und dann genau. Fängt er doch die da alle... Ja. Ja, oder er pumpt sie um im Vorbeifahren. Alle einfach so.
Ja, also die Kacker-Szene, die fand ich brillant. Die ist aber wahrscheinlich auch nur durch die deutsche Synchro so brillant. Ja. Solche Filme sollte man übrigens nur in der Synchro gucken, finde ich. So 80er-Jahre-Klopper. Ja, ausschließlich auch. In der Synchro gucken. Und dann gibt es die Szene...
Wobei, ich stelle mir gerade echt vor, dass er echt in englischer Fassung sowas sagt, so, ich werde nie verraten, was sie vorhaben. Und sie haben daraus echt gemacht, ich habe Kacker gemacht. Das stelle ich mir so lustig vor gerade.
Ja. Und die zweite brillante Szene in der ersten halben Stunde ist die Restaurantszene.
Oh, großartig. Dazu muss man sagen, also Rip, also Hulk Hogan heißt hier Rip.
Ja.
Übrigens auch ein total geiler Name, ja.
Ja.
Der wird halt von so einer Agentin, ja, eingeladen in so ein piekfeines französisches Restaurant, ja. Und der Oberkellner guckt halt die ganze Zeit so von oben auf Rip herab. Hm. Was schwierig ist, weil Rip selbst sitzen gefühlt 3,80 Meter groß ist. So. Und dann kommt aber raus, dass Rip nicht nur ein knallharter Schläger ist, sondern auch ein waschechter Gourmet und der in diesem Restaurant ein- und ausgeht. Dann plötzlich kommt der Oberkellner und der Koch herbei und dann wirklich, oh, Monsieur Rip, Sie beehren uns wieder. Das ist einfach so freundlich, Gaston. Was hast du gemacht mit unserem Ehrenwert, Monsieur Rip? Es ist unser Lieblingsgast. Es ist so, dieser Film versucht wirklich alles, um Hulk Hogan wirklich so als, ja, also ganz ehrlich, ich glaube, wie Jesus, nur Jesus, der Pontius Pilatus den Kopf abgerissen hätte.
Ist aber, und wir steigern jetzt, was ich ja noch absolut grandios fand, wenn er mit dieser Promoterin sich dieses Hotelzimmer teilt.
Brillant.
Wo dieser Vorhang oder was auch immer dazwischen den Betten ist, dass die getrennt schlafen. Und dann quietscht's auf einmal ohne Ende auf der Seite von Hulk Hogan. Und die Promoterin muss natürlich nachgucken, was passiert da auf der anderen Seite. Sie zieht den Vorhang vor und Hulk Hogan liegt über der Bettkante und macht Liegestütz.
Moment, du hast das wichtigste Detail vergessen.
Welches habe ich
vergessen? Einem weißen Tanga.
Ja, genau. Ja, verdammt. Aber du denkst da sonst was. Was ist jetzt los? Das Bett so richtig so. Und schwupps, Vorhang vorgezogen. Und der Typ, natürlich.
Am Pumpen. Und der guckt dann auch so geil über die Schulter zurück. So. Mm.
Ja. Ja, aber es geht ja bis zum Schluss eigentlich so weiter. Es ist ja schon absolut die Idee bei dem Kindersportfest, wo Zeus da auftaucht und Rip herausfordert. Auf dem Kindersportfest. Was?
Nachdem er den Bruder von Rip, der nicht im Ansatz wie der Bruder von Rip aussieht,
Also ich sag's mal so, es wird deutlich, wer von den Eltern mehr zu essen bekommen hat.
Ja.
Ja, wir müssen, glaube ich, auch mal über Zeus reden. es tut mir leid, aber nichts gegen körperliche Marke, aber der Typ schielt halt. Und der wird halt echt so, also hier, der wird am Anfang so ein bisschen präsentiert wie so der Dämon aus dem Gym.
Ja.
Aber er wirkt halt durch dieses Schielen und durch dieses Bullige.
Putzig.
Auch irgendwie. Ja, tatsächlich.
Ja.
So ein bisschen putzig. Und tut mir leid, wenn der dann irgendwie gegen andere Leute kämpft oder auch wenn das Hulk Hogan tut. Seien wir ehrlich, so eine gewisse Homoerotik ist immer dabei, oder?
Aber die ist doch grundsätzlich beim Wrestling dabei, oder?
Nein.
Das ist,
außer wenn Frauen wrestlen.
Das ist übrigens der Thomas Lister, ne?
Ja.
Der Tony, glaube ich, heißt er, oder?
Tony?
Der,
Thomas Lister heißt er.
Tommy Tiny Lister.
Okay, dann ist Tommy sein.
Tiny, der Name ist Programm.
Ja, den kennt man zum Beispiel.
Man kennt ihn.
Ich glaube, der hat zig Nebenauftritte. Ich glaube, auch in The Dark Knight ist der mal dabei.
Ja, genau, in The Dark Knight ist es der Häftling, der es veranlasst, dass dieses Boot nicht gesprengt wird.
Ja, und Beverly Hills Cop 2 war auch dabei. Und diesen Trespass von Walter Hill. Ja, der ja.
Und fünfte Element natürlich.
Ja.
Als Präsident, stimmt, ja.
Ja. Also der ist schon ein bekannter Genre-Darsteller, kann man sagen. Aber das Gute war halt immer, dass er dosiert eingesetzt wird. Der Hammer ist als Antagonist mit diesem Schielen. Also dagegen ist Christopher Lambert ein Witz.
Das stimmt.
Christopher Lambert ist aber auch nur kurzsichtig.
Der schielt aber auch.
Naja, ja.
Ja.
Aber läuft ja, ist er auch bei Highlander öfters mal gegen irgendwelche Türen gerannt, weil er echt er konnte keine Kontaktlinsen tragen und hat nichts gesehen praktisch.
Ja.
Ja, ich wundere mich halt, dass Zeus trotz seines Shields die Gegner echt immer gut trifft. Ich glaube aber, der agiert nach dem Motto, ich kämpfe immer gegen die Mittleren.
Ja, der ist aber auch ein Bulle, ne? Muss man aber auch sagen. Der ist aber auch ein Berg. Ja. Aber Hulk Hogan ist Berg, ist mehr Berg. Ist Berg mehr. Nee, ist mehr Berg. Und hat der Zeus auch keine Chance.
Nein.
Nee. Da hat er echt keine Chance. Und ich muss gestehen, irgendwie Pascal beim Film, also am Anfang hatte ich echt Spaß, aber der Spaß erlosch irgendwann.
Ja, irgendwann kommt da so Abnutzungserscheinungen, ne? Wenn wird zu viel. Ja. Und es kommen dann auch nicht mehr so ikonische Szenen. Für mich endet es halt mit der Szene im Hotel. Ja. Wo dann auch noch das Bett natürlich zusammenbricht und
aber Hulk Hogan natürlich sagt, er schläft auf der Couch.
Naja, Hulk Hogan sagt erstmal, weil sie wirft ihm ja vor, dass er das alles geplant hat und sie weiß genau, was für ein schlimmer Finger es ist, und dann ist Hulk Hogan aber in seiner männlichen Würde schwer verletzt. Schwer verletzt und sagt, er würde sowas nie tun. Niemals. Ja. Denn Hulk Hogan ist nicht nur kultiviert und kämpferisch begabt, er ist auch ein Gentleman.
Ja, das stimmt. Aber was mich auch gestört hat, ist, dass diese Agentin, ich glaube, gespielt von Joanne Severance, ja auch quasi vergewaltigt wird, so, ne?
In dem Parkhaus, ne?
Ja.
Wird sie da vergewaltigt oder wird sie nur zusammengeschlagen?
Es ist auf jeden Fall irgendwie seltsam, wie der Film das so handhabt, weil er trotz allem so auf Rip fokussiert ist. Und also ich hatte das Gefühl, dass der Film so ein bisschen die Aussage tätigt, Frauen, ihr seid unsicher, ihr braucht Rip.
Ja. Ja.
Eine gute Frau braucht einen starken Mann an ihrer Seite.
So. Natürlich. Und am besten Hulk Hogan.
Ja.
Denn Hulk Hogan macht alles platt.
Ja. Das stimmt.
Der Bösewicht, wir dürfen ja spoilern, wird ja ziemlich unter Strom gesetzt am Schluss.
Und damit meint er nicht Zeus, sondern den
genau, den, ich meine den Prell, der heißt Prell.
Ja, den CEO
gespielt von Kurt Fuller.
Kurt Fuller, jawohl.
Den man kennt, wenn man ihn sieht. Der hat auch immer der hat auch immer irgendwo mal so Nebenrollen gespielt.
Ja, Scary Movie gespielt. Zum Beispiel oder Wayne's World. Ja.
Ja.
Also bekannte Gesichter sind dabei. Und damit meine ich jetzt nicht A-Liga bekannte Gesichter, sondern wenn man sich ein bisschen so durch die Untiefen des Genre-Kinos wühlt, da trifft man auf Bekannte.
Es gibt auch ein paar Wrestler, die zu der Zeit bekannt waren, die auch auftreten. Und ich habe irgendwo gelesen, weil es ist ja, glaube ich, die zweite Kinorolle nach Rocky 3, dass der Carl Revers wohl in irgendeiner Szene auch kurz zu sehen ist im Publikum.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Er ist wahrscheinlich auch dankbar, dass er dann doch nicht mit dem Film assoziiert
wird. Ja. Das wäre ich auch. Ist ja, glaube ich, auch relativ gefloppt, ne?
Er hat, glaube ich, nur 16 Millionen eingespielt. Mhm.
Stand am ersten Wochenende sogar auf Platz 2 hinter Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
Ja, gut.
Am ersten Wochenende, ja. Dann war es vorbei.
Dann war es vorbei, ja.
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich hatte halt wirklich in der ersten halben Stunde echt Spaß und es macht auch Spaß, über den Film zu reden, aber es macht nicht durchgängig Spaß, ihn zu gucken, fand ich. Und ich glaube, wenn ich jetzt, mal angenommen, ich wäre mit Carlo und Pascal zusammen gewesen und wir hätten vorher ordentlich einen Kasten Bier jeder Intus gehabt, ich glaube, dann wäre der Hammer wirklich ein Freudenfest gewesen. Aber so nüchtern alleine war es so 20, 30 Minuten, okay, ist das scheiße lustig, ja? Und aus diesem scheiße lustig wurde bei mir relativ schnell ein, scheiße.
Wir animieren hier natürlich nicht zum Alkoholkonsum.
Ihr könnt auch gerne koksen dabei, ist mir egal.
Ich wollte es gerade sagen, aber gegen Koks haben wir nichts.
Nein, nein.
Ja. Ja. Aber ich bin froh, dass ich ihn mal gesehen habe, weil der hat ja schon so einen kleinen Legendenstatus. Ne? Ich weiß nicht, wie die anderen Hulk Hogan-Filme sind. Der hat ja auch mal so Babysitter-Filme gemacht.
Mr. Babysitter ist legendär dafür, dass diese beiden Kinder, auf die er aufpassen muss, ihn wirklich versuchen umzubringen. Und der Ritter aus dem All, den habe ich zumindest noch in Erinnerung abgespeichert als gar nicht mal so üblen Familienfilm. Aber ich will das jetzt nicht unterschreiben.
Und ja, dann gibt's, müsste man mal wieder sehen.
Und dann gibt's noch die Panda in Paradise-Serie, ne?
Oh, ne, das war natürlich schon
ganz Brett, rote Scheiße.
Sonntagnachmittag auf RTL.
Ich empfehle unsere Podcast über die Realserien unserer Kindheit. Da haben wir auch über diese Serie gesprochen.
Ja. mein Beileid.
Ja. Hat's auf eine Staffel geschafft, gell?
Ja, 22 Folgen, ja.
Und sie lief so oft damals auf RTL, dass ich dachte, das Ding hat 80 Staffeln.
Genau. Aber wer weiß, vielleicht wird sie ja noch auf Blu-ray restauriert, weil jetzt kommt ja Baywatch komplett auf Blu-ray.
Ja, aber Baywatch ist auch scheiße.
Ja. Aber Baywatch, ja, hat glaube ich, mehr Kultstatus.
Ja.
Aber der Ritter aus dem All würde ich mich richtig freuen, wenn da mal Kochmedia oder so echt mal so ein schickes Mediabook oder so, würde ich mal sofort ordern, das Ding.
Ja, dito.
Ja.
Natürlich über Movie Break.
Oder Splendid oder Cape Light oder KSM oder wie sie alle heißen.
Ja. Ja. Irgendwer.
Oder Turbine.
Von mir aus können die auch mal so eine Triple Box machen, so eine Hulk Hogan Box mit der Hammer, der Ritter aus dem All und Mr. Babysitter. Das wäre auch cool.
Ja, also der Hammer gibt's ja auf Blu-ray.
Ja, den würde ich mir aber niemals kaufen. Und da der jetzt auch über Movie Break da nicht mehr zu haben ist, muss ich hoffen, dass der irgendwie in der Box erscheint.
Ich habe mir für 3 Euro die DVD gekauft von der Hammer.
3 Euro?
Ja.
Die siehst du nie wieder.
Macht nichts, waren gut investierte 3 Euro.
Okay.
Okay, das klingt fast schon, dass wir so ein bisschen Richtung Fazit kommen können. Carlo, deine Bewertung zu Hulk Hogan, der Hammer. Du kannst geben von 0 bis 77 weiße Tangas.
Oh Gott. Können wir ein wenig einschränken?
Bis 77, komm Carlo.
Dann gebe ich 50 Tankers. Ich finde ihn schlecht gut.
Okay.
Okay. Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Für die erste halbe Stunde würde ich auch 50 geben. Für den ganzen Film gebe ich maximal 20 weiße Tankers von 77.
Ja. Geht mir ähnlich. Ich gebe aber 22 und 77 weißen Tangas. Ja. Ich kann nur sagen, guckt euch den gerne mal an. Er ist halt echt scheiße, aber er hat Phasen, wo er halt auch schlecht gut
ist. Guckt den am besten in geselliger Runde.
Ja.
Trinkt dazu 2, 3 Fässer Bier.
Nur ihr und eure Alkoholsucht.
Ja.
Gleich Fässer.
Ja.
Ihr könnt auch ein Trinkspiel draus machen.
Ja.
Jedes Mal, wenn Hulk Hogan knurrt, ein Kurzen. Ja.
Genau.
Viel Spaß.
Ja, wir sehen uns im Krankenhaus. Gut.
Ja, damit hätten wir das Doppel der Männlichkeit abgeschlossen.
Mhm.
Ganz schön schwitzen gekommen.
Ja,
ja.
Ich auch.
Ja, also ich muss jetzt auch erstmal die Dusche.
Und danach pumpen. Nach der Dusche ja. pumpen.
Ja, ja. Ich bedanke mich bei Carlo und Pascal. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob ihr die Filme kennt, wie ihr zu ihnen steht und wie euch das Ganze hier gefallen habt. Anbei noch eine Ankündigung. Ich verabschiede mich aus diesem Podcast-Projekt. Ich habe jetzt Carlo und Pascal gezeigt, wie es geht, wie sie Profis machen. Ich hoffe, sie haben gelernt und werden das ab nächstem Mal alleine stemmen. Ich werde aber bestimmt hier und da mal als Gast da auftauchen, ja?
Aber nur bei Hulk Hogan Filmen.
Ja. Ja, träum weiter. haltet den beiden aber bitte die Treue. Ich weiß, ihr seid nur wegen mir hier. Das kann ich verstehen, aber die beiden haben es verdient, dass man sie weiter anhört. Und das wäre meine Art, Tschüss zu sagen. Ich bitte noch darum, uns bei Apple, Deezer, Podigy und wie es alles heißt, eine gute Bewertung dazulassen. Und übergebe jetzt das filiale Wort dieser Ausgabe zuerst an den Carlo und dann an den Pascal. Tschüss.
Ja, ich verabschiede mich. War ein wirklicher Spaß mit euch zwei jetzt. Stu, nochmal, ich bin traurig, aber du kommst ja wieder, immer mal. Und danke fürs Zuhören.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünschest du alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sieht man sich nochmal wieder, vielleicht hört man sich nochmal wieder.
Kurze Frage, kennst du dieses Love and Hate Cast?
und ich mein ja und nur. Die zig anderen Podcasts.
Cast, ja.
Aber bleib dir treu, bleib so wie du bist und alles Gute. Und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.